Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 16. Februar 2024, gleich dem 27. Bahman 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran ruft zu einer Dringlichkeitssitzung der OIC zur israelischen Aggression in Rafah auf. Russland und China bezeichnen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Großbritannien im Jemen als illegal. Brasilien, keine Erklärung für Israels Verhalten in Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran ruft zu einer Dringlichkeitssitzung der OIC zur israelischen Aggression in Rafah auf. Iran hat eine Dringlichkeitssitzung des Außenministerrates der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC einberufen, da die humanitäre Lage im Gazastreifen und insbesondere in Rafah, wo eine israelische Invasion unmittelbar bevorsteht, katastrophal ist. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian äußerte diesen Appell am Donnerstag während eines Telefongesprächs mit OIC-Generalsekretär Hossein Ibrahim Taha und forderte die muslimischen Länder auf, entschiedene Maßnahmen gegen die jüngste Aggression des zionistischen Regimes zu ergreifen. Israel bereitet eine Boteninvasion in der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen vor, wohin seit Beginn des Krieges gegen Gaza mehr als 1 Million Palästinenser geflohen sind. Ein hochrangiger UN-Beamter warnt davor, dass dies zu einem Massaker führen könnte. Amir Abdollahian drückte sein tiefstes Bedauern über die Situation aus und verurteilte die jüngste israelische Aggression gegen Rafah, die bisher zum Märtyrertod einer großen Zahl unschuldiger palästinensischer Frauen und Kinder geführt hat. Er sagte, weitere Aktivitäten und Mobilität der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, sind wichtig und dringend erforderlich, um diese Angriffe zu stoppen. Der Minister ging auch auf die katastrophale humanitäre Lage im Norden des Gazastreifens und den gravierenden Mangel an lebensnotwendigen Gütern für die Bewohner ein. Er betonte die Notwendigkeit geeigneter und dringender Maßnahmen zur Erleichterung der Bereitstellung humanitärer Hilfe, insbesondere von Nahrungsmitteln, Medikamenten und Arzneimitteln. Der OIC-Sekretär äußerte sich besorgt über die Situation und verurteilte die anhaltenden israelischen Angriffe auf Gaza. Er begrüßte auch den Vorschlag Irans, eine Dringlichkeitssitzung des OIC-Außenministerrates abzuhalten und versprach, die Angelegenheit in Absprache mit den Mitgliedsländern weiter zu verfolgen. Russland und China bezeichnen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Großbritannien im Jemen als illegal. Russland und China haben die Angriffe der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs gegen Ziele im Jemen als illegal verurteilt und erklärt, sie seien nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen genehmigt worden. Seit einigen Wochen führen die USA und Großbritannien Bombenangriffe gegen den Jemen, der seit dem 7. Oktober seine offene Unterstützung für die Palästinenser im blockierten Gazastreifen gegen Israels brutalen Krieg gegen das Gebiet erklärt hat. Die Angriffe wurden als Reaktion auf eine Reihe von Operationen der jemenitischen Streitkräfte gegen israelische Schiffe im Roten Meer oder Schiffe auf dem Weg in die besetzten palästinensischen Gebiete durchgeführt. Während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch behaupteten der stellvertretende US-Botschafter Robert Wood und die britische Botschafterin Barbara Woodward, dass die Angriffe der jemenitischen Armee illegal seien und dass die Angriffe der USA und Großbritanniens gegen das arabische Land verhältnismäßige und legale Maßnahmen seien. Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitri Polyansky und Chinas UN-Gesandter Zhang Jun argumentierten jedoch, dass der UN-Sicherheitsrat niemals militärische Maßnahmen gegen den Jemen genehmigt habe. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, sagte seinerseits, dass die Angriffe der USA und Großbritanniens und die Anstufung der jemenitischen Widerstandsbewegung Ansarullah durch die USA als besonders ausgewiesene Terroristengruppe besorgniserregend seien. Der russische Vertreter Polyansky betonte, dass die Hauptursache der aktuellen Situation die israelische Militäroffensive im Gazastreifen sei, die in Westasien auch bei den Jemeniten eine Kettenreaktion ausgelöst habe. Ein sofortiger Waffenstillstand in Gaza wird dazu beitragen, die Lage im Roten Meer zu stabilisieren, fügte Polyansky hinzu. Der chinesische Gesandte äußerte sich ebenfalls besorgt über die Eskalation der Spannungen in der Region des Roten Meeres, insbesondere über die anhaltenden Militäroperationen bestimmter Nationen gegen den Jemen. Brasilien – keine Erklärung für Israels Verhalten in Gaza. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte, das Verhalten Israels im Gazastreifen, der einen völkermörderischen Krieg des Besatzungsregimes erlebe, sei nicht erklärbar. Für Israels Verhalten gibt es keine Erklärung, sagte er nach einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi am Donnerstag in Kairo. Unter dem Vorwand, die Hamas zu bekämpfen, tötet es Israel, Frauen und Kinder, sagte Lula. Die Kriegsmaschinerie des Regimes rollte am 7. Oktober 2023 nach einer Operation der Befreiungsbewegungen des Küstenstreifens, darunter Hamas, gegen die besetzten Gebiete, die als Operation Al-Aqsa-Sturm bezeichnet wurde, in Gaza ein. Mehr als 28.660 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, sind bisher bei dem brutalen israelischen Angriff ums Leben gekommen. Die Reaktion des israelischen Regimes sei unverhältnismäßig und wahllos und inakzeptabel, stellte der brasilianische Staatschef fest. Das Töten muss gestoppt werden, sagte er und forderte einen sofortigen Waffenstillstand, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen, das zudem unter einer umfassenden israelischen Blockade leidet. An anderer Stelle in seinen Ausführungen kritisierte Lula die Vereinten Nationen für deren Unfähigkeit, die Situation in Gaza zu lösen, unter anderem wegen der Unfähigkeit des Weltsicherheitsrates UNSC, eine Resolution zu verabschieden, die ein Ende der israelischen Aggression fordert. Die multilateralen Institutionen, die zur Lösung dieser Probleme geschaffen wurden, funktionieren nicht. Deshalb setzt sich Brasilien dafür ein, die notwendigen Veränderungen in den globalen Gremien vorzunehmen, sagte er. Lula forderte eine Reform des Sicherheitsrates und sagte, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen müsse erweitert und seine Vetorechte abgeschafft werden. Der brasilianische Regierungschef verurteilte außerdem die Beendigung der Unterstützung der westlichen Länder für die UNRWA, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, wegen israelischer Behauptungen, dass 12 der 13.000 Mitarbeiter der Organisation in Gaza an der Operation Al-Aqsa-Sturm beteiligt gewesen seien. WikiLeaks-Gründer wird sterben, wenn er an die USA ausgeliefert wird. Julian Assanges Frau hat gewarnt, dass der WikiLeaks-Gründer sterben wird, wenn er an die USA ausgeliefert wird, bevor er am 20. und 21. Februar beim britischen High Court Berufung einlegt. Stella Assange sagte am Donnerstag, es sei die letzte Chance ihres Mannes, seine Auslieferung aus Großbritannien an die Vereinigten Staaten gerichtlich anzufechten. Die Situation ist äußerst ernst. Er könnte innerhalb weniger Tage im Flugzeug sitzen. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich sowohl geistig als auch körperlich, sagte Stella Assange den Medien. Assange, ein australischer Staatsbürger, wird von den amerikanischen Behörden wegen der Veröffentlichung vertraulicher Militärdokumente gesucht und im Falle einer Verurteilung drohen ihm in den USA Spionagevorwürfe mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 175 Jahren. Julian wird im Falle seiner Auslieferung in ein Loch gesteckt, daran besteht kein Zweifel. Er wird so weit und tief im Boden in ein Loch gesteckt, dass ich nicht glaube, dass ich ihn jemals wiedersehen werde, fügte Stella Assange hinzu. Großbritannien stimmte seine Auslieferung im Jahr 2022 zu, eine Entscheidung, für deren Aufhebung Assanges Anwälte nächste Woche vor dem Londoner High Court kämpfen werden. Die Frau des WikiLeaks-Gründers sagte, der Fall sei politisch motiviert und verstoße gegen das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA, das eine Auslieferung aus politischen Gründen verbiete. Sie sagte, das falsche Auslieferungssuchen wäre von den britischen Behörden abgelehnt worden, wenn es von einem anderen Land als den USA gestellt worden wäre. WikiLeaks erlangte 2010 Bekanntheit, als es hunderttausende geheime Dateien und diplomatische Depeschen veröffentlichte, unter anderem geheime militärische und diplomatische Dokumente im Zusammenhang mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan, die die Verbrechen des US-Militärs in diesen Ländern aufdeckten. Der WikiLeaks-Gründer gilt als Held der freien Presse, der wegen der Veröffentlichung der unbequemen Wahrheiten des Westens ins Visier genommen wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 5 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Vahide Taj mit dem Titel Boran, das heißt Regen. Thank you.
نگسارانی هنوز روشنایی بخش چشم آرزو خنده صبح بهارانی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Schönen Gruß an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir beginnen mit einer neuen Folge aus unserer Reise mit uns durch Iran. Heute verschlägt es uns in die schöne Stadt Sarob in Ostaserbaidschan. Begleiten Sie uns dorthin. Die Stadt Sarob liegt im Osten der Provinz Ost-Aserbaidschan. Sie ist im Norden, Osten und Süden von dem Sabalon-Gebirge, dem Bozrush-Gebirge und den Ilanjuk-Anhöhen umgeben. Somit ist die Stadtfläche eingekesselt und kann nur über den Westen erreicht werden. Aufgrund ihrer geografischen Lage ist es besonders im Winter sehr kalt. Es ist eben das Gebirgsklima. Im Sommer dagegen ist es mild. Insgesamt liegt die Stadt in den kälteren Regionen des Landes. Schneereiche Berge und viel Regen und Schneefall sorgen dafür, dass es hier immer reichlich Wasser gibt, was im Vergleich zur gesamten Provinz gilt. Die Flüsse, die dem Sabalon entspringen, fließen im Süden der Stadt ineinander und bilden den Fluss Oji Choi. Die saftigen und grünen Weiden in der Region sind ein günstiger Ort für Nomadenstämme. So ist Sarob als ein wichtiges Viehzuchtzentrum im Land bekannt. Kühe aus der Region gehören zu den qualitativ besten im Land, da sie sich ihrer Umgebung gut angepasst haben, leicht zu halten sind, gegenüber Krankheiten resistent sind, weniger Futter brauchen und länger leben. Sarob ist ein Knotenpunkt in der Provinz Ost-Aserbaidschan. Über ihr kann man andere Regionen und Städte der Provinz oder auch benachbarte Provinzen gelangen. Die Routen waren auch in der Vergangenheit von Bedeutung. Über sie erreichten Karawane und Streitkräfte ihre Ziele. Unter den Mongolen gehörte die Stadt zu den wichtigen Regierungszentren von Aserbaidschan. Zu Beginn der Safawiden-Dynastie zählten die Städte Tebris und Ardabil zu den wichtigen Städten, und da Sarob diesen zwei Städten nahe lag, war sie ebenfalls von besonderer Bedeutung. Der Safawiden-König Ismail kämpfte hier gegen den osmanischen König Khalil Pascha. Sarob ist unter anderem eine historische Stadt. Aus der Zeit der Orator, ein Geschlecht zeitgleich mit den Medern im 7. und 8. Jahrhundert vor Christus, sind Werke erhalten geblieben, die die alte Geschichte der Stadt aufzeichnen. In den Reiseberichten und Geografien vieler Reisenden und Abenteurer kommen die Stadt immer wieder vor. Hamdullah Mostofi, der iranische Historiker und Geograf, schrieb 1339 nach Christus in seinem Buch Nushatul Qulub über die Stadt: Die Stadt Sarob zieht sich vom Osten des Berges Sabalon schräg in Richtung Mekka. Das Klima ist kalt und die Wasserversorgung geschieht über einen Fluss, der zur Stadt gehören soll. Hier werden Getreide und Hülsenfrüchte angebaut. Der arabische Reiseabenteurer Ibn Hurul beschrieb im 10. Jahrhundert nach Christus die Stadt als eine angenehme Stadt mit einigen Mühlen und umgeben von ertragreichen Feldern und obstreichen Gärten, in denen ein schönes Gasthaus und gute Märkte vorhanden sind. Die Stadt wurde leider bei dem Angriff der Mongolen 1220 stark beschädigt. Die Mongolen plünderten, mordeten und zerstörten die Stadt. Sie verlor ihren Glanz. Historische Denkmäler und Bauten, die uns erhalten geblieben sind, zeugen heute noch von ihrer alten Geschichte. Schauen wir uns nun einige dieser Denkmäler an. Zwei Kilometer nördlich der Stadt befindet sich ein Hügel. Er wird Qal-e-Djur genannt. Früher stand dort ein Schloss, von dem es seinen Namen hat. Die Ruinen und Ziegelfundamente des Schlosses sind heute noch zu sehen. Bei Ausgrabungen entdeckte man hohe Wälle, teilweise bis zu 5 Meter hoch, mit großen Ziegeln gebaut. Die Eigenschaften der Ziegel lassen vermuten, dass es sich bei ihnen um die Zeit der Meder, das heißt etwa das 7. und 8. Jahrhundert vor Christus, handelt. Darüber hinaus fand man hier unterschiedliche Tongefäße aus dem 2. Jahrtausend vor Christi bis zu den ersten islamischen Jahrhunderten.
Unter den historischen Bauten der Stadt ragt die Freitagsmoschee hervor. Sie ist im 9. Jahrhundert im arabischen Mondkalender etwa 15. Jahrhundert gebaut worden. Im Gegensatz zu den meisten Moscheen in Iran hat sie keine Minarette. Doch der Vorhof ist groß und besteht aus 3 Mihrab, Moscheeräumen. Dieser Hof ist überdacht von 60 Kuppeln, die alle direkt auf Säulen und an Bögen errichtet wurden. Es ist ein einzigartiges Bauwerk entstanden. Am östlichen Eingang ist eine Schrifttafel aus Marmor mit der damals üblichen Schönschrift Nasr angebracht worden, ein weiteres Indiz für das Alter der Moschee. Im März 1968 wurde die Moschee auf die Liste der nationalen Denkmäler Irans gesetzt. Neben seinen historischen Sehenswürdigkeiten bietet Sarab auch andere touristische Attraktionen. Das städtische Museum führt Besucher und Touristen in das schwierige und doch schöne Nomadenleben sowie mehrere tausend Jahre alten Errungenschaften der Nomaden in verschiedenen Bereichen ein. Das Nomadenleben in Iran und demnach auch in Aserbaidschan geht ziemlich weit zurück. Die Nomaden haben eine wichtige Rolle bei historischen und politischen Ereignissen im Land gespielt. Regierungen und Staatssysteme haben sowohl vor als auch nach der Revolution ihren Ursprung in den Nomaden gefunden. Beispiel dafür sind die Dynastien der Ghaznaviden, der Seldschuken, der Chorasmiden, Ilkhane, der Radegoyunlu, der Orgoyunlu, der Afschariden, Sandie und der Katscharen und letztendlich die Nomadenregierungen, die selbst ihre ursprüngliche Kraft von den Nomadenstämmen erhalten haben. Das Nomadenleben geht in Iran und auch in Aserbaidschan zurück. Daher war es notwendig, ein Museum einzurichten, in dem die Ausgangspunkte des Nomadenlebens veranschaulicht werden. Es wurde in Aserbaidschan gebaut. Sarab liegt sehr günstig auf dem Weg nach Tabriz, Ardebil und der Provinz Gilan. Tausende Touristen und Urlauber reisen durch die Stadt, um die Thermo- und Mineralwasserbäder in Sabalon und Sarain sowie die schöne Natur im Norden des Landes zu erreichen. Wegen dieser besonderen Lage, die sie als Durchfahrt für die Nomaden im Nordwesten des Landes von großer Bedeutung macht, beschloss man im historischen Bad Jalol das Nomadenmuseum einzurichten. Dazu wurde das Bad renoviert und erneuert. Gebaut wurde es unter den Katscharen. Die Architektur ist nobel, das Bauwerk steht auf der Liste der nationalen Denkmäler Irans. Thank you. Das Nomadenmuseum in Aserbaidschan ist das erste seiner Art in der Gruppe anthropologischer Museen. Diese Museen zeigen kulturelle, traditionelle und ethnische Eigenschaften sowie die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Werte jener Menschen, die sie praktizieren. Im Nomadenmuseum von Aserbaidschan sind die Ergebnisse der Forschungen und Studien über Überzeugungen, Sitten, Gebräuche, Sprachen, Lebensunterhalt, Lebensform, Künste und Handwerk, Bekleidung, Nahrung und Kunsthandwerk der Nomadenbevölkerung von Experten zusammengetragen worden. In den Museumsräumen wird die schöne und auch beschwerliche Geschichte des Nomadenlebens und deren Kampf gegen die Probleme eines solchen Lebens vorgeführt. Sie kämpfen um ein besseres Leben. Das Museum besteht aus unterschiedlichen Abteilungen. Zu den anschaulichsten gehören sicherlich der Raum für Weiden und Hirten. Des Weiteren kann man sich traditionelle und einheimische Produkte aus Milch, Wolle und Strickereien, Musik, Unterkünfte wie Baldachine, Brotbäckerei, Schmuck, traditionelle Teehäuser und Modelle, Schrifttafeln und Bilder von verschiedenen Aspekten des Nomadenlebens anschauen. In weiteren Räumen lernt der Besucher mehr über die mehreren tausend Jahre alten Traditionen der Nomaden in wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bereichen kennen. Der Rundgang in Sarob ist nun um. Hoffentlich haben wir Ihnen ein Bild dieser Stadt vermitteln können. Machen Sie's gut. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsene Chavoshi mit dem Titel Sange Sabur.
صبور غم ها به دیدنت بیا که خیلی تنها هیچی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلی ها نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی. تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیار و مرد باش. تنهای بی سنگ سبور خونه ی زرد و سود و خور توی جواد ستاره نیست موندی و راه چاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشی. تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ جس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیار و مرد باش. تنهای بی سنگ سبور خونه ی سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
Zu Beginn wollen wir eine Frage stellen, nämlich: Haben Sie es bisher für nötig gehalten, Änderungen an Ihrem Lebensziel vorzunehmen und darüber nachgedacht, in welchem Umfange Ihr Lebensziel mit Ihren Überzeugungen übereinstimmt? Zweifelsohne ist unser jetziger Lebensstil nicht der einzige und beste. Sicherlich gibt es auch dieses und jenes an unserer jetzigen Lebensweise auszusetzen und könnten bei Aufhebung dieser Mängel einige Probleme beseitigt werden. Vielleicht fehlen einige gute Sitten in unserem Leben. Es liegt natürlich an unserer Denkweise, ob wir eine Lücke finden oder nicht. Uns begegnen jeden Tag, ob wir wollen oder nicht, verschiedene Fragen. Über einige denken wir nach, andere lassen wir unverarbeitet. Welche Themen müssten eigentlich täglicher Gegenstand sein? Mit welchen Dingen sollten wir uns nicht mehr beschäftigen? Wer oder was bestimmt darüber, was sein soll und was besser nicht wäre? Das geschieht als erstes dadurch, dass man einige Teile des äußeren Lebens aktiviert und andere deaktiviert. Ein gläubiger Mensch wird einige Programme des Gottdienens wie die tägliche Lesung im Heiligen Koran aktivieren und andere Dinge wie sinnlosen Zeitvertreib abstellen. Oder er wird abends früher schlafen, um die goldene Gelegenheit vor dem ersten Morgengrauen für Andacht und Bittgebete zu nutzen, anstatt bis in die späte Nacht mit Freunden zusammenzusitzen. Die Prioritäten im Leben eines religiösen Menschen ändern sich außerdem zu besonderen Zeiten. Im gesegneten Monat Ramadan wird er zum Beispiel besonders ans Gottdienen denken und in der Freizeit daran, sich um die Familie und Verwandten zu kümmern. Wie gesagt, legt die Religion durch ihre Weltanschauung als erstes das Fundament für den religiösen Lebensstil und unterbreitet dann die notwendigen Sitten und Anweisungen für alle Lebensbereiche. Wir sprechen nun generell über die guten Sitten für den privaten und den Gesellschaftsbereich und der Notwendigkeit ihrer Beachtung. Gute Sitten sind ein schöner äußerer Rahmen für Handlungen. Sitten wie Essens-, Bekleidungs-, Umgangssitten oder auch die guten Sitten für Unterhaltung sowie Sitten für ein Bittgebet und das Gebetsritual, die Heiratssitten und so weiter. Die Sittenregeln sind je nach Gesellschaft verschieden und es kann sein, dass etwas, was in der einen Gesellschaft völlig normal ist, in einer anderen überhaupt nicht üblich ist. Die guten Sitten schmücken das äußere Verhalten, während die Morale Seele und Geist schmückt. Moral hat mit den inneren Eigenschaften und gute Sitten haben mit den äußeren Verhalten zu tun. Diese guten Sitten sind normalerweise der äußere Rahmen für eine innere gute Moral. Aber gegen die Sitten zu verstoßen, scheint allgemein nicht so schlimm zu sein wie ein Verstoß gegen die Moral. Hier ein Beispiel. Wenn jemand lügt und behauptet, er hätte nicht gewusst, dass Lügen etwas Schlechtes sind, dann akzeptiert das keiner von ihm. Aber wenn jemand gegen eine Sitte verstößt und sagt, dass er diese Sitte nicht kannte, stößt er eher auf Verständnis. Hinsichtlich der Einhaltung der Moral werden also im Vergleich zur guten Sitte größere Erwartungen gestellt.
Je nach ihrem Ursprung kann man zwischen religiösen und nicht religiösen Sitten unterscheiden. Religiöse Sitten sind entweder direkt durch die religiösen Lehren belegt oder die Gläubigen haben sie aufgrund ihres Religionsverständnisses oder inspiriert von den religiösen Quellen eingeführt. Nicht-religiöse Sitten haben andere Ursprünge und Verbreitungsursachen und mit der geografischen Region, Geschichte und so weiter zu tun. Zum Beispiel ist es im Islam gute Sitte, als Erster zu grüßen oder einen Gruß noch besser zu beantworten, die Verwandtschaftsbeziehungen zu pflegen oder die islamische Kleidungsregeln einzuhalten. Die Sitten lassen sich nach Privat- und Gesellschaftssitten unterscheiden. Wenn bei der Einhaltung der Sitte keine andere Person zugegen ist, so ist es eine völlig private Regel, wie zum Beispiel die Verrichtung des Ritualgebetes als Einzelner. Aber wenn die Beachtung einer Sitte die Anwesenheit anderer voraussetzt, ist es eine soziale Sitte, wie zum Beispiel der gute Ton beim Umgang mit anderen. Die islamischen Sitten sind das äußere Gesicht des Islams. Es ist daher nicht akzeptabel, als Muslim sich auf beliebige Weise zu verhalten, das heißt, wenn wir die islamischen Werte akzeptiert haben, ist nicht mehr jedes Verhalten oder jedes Aussehen angebracht. Islamische Sitten umfassen ein Handeln und Auftreten, welches mit den islamischen Überzeugungen und Werten konform gehen, denn das äußere Verhalten des Menschen spiegelt seine Denkweise und seine Interessen wider, mit der er sich den anderen oder auch sich selber vorstellt. Das Verhalten legt seine Gesinnung offen und macht seine Überzeugungen deutlich, so wie das schwarze Hemd, welches die Schiiten am Trauertagen für das Prophetenhaus tragen, ihre Liebe zu den edlen Nachkommen des Propheten und ihre Überzeugung widerspiegeln. Daher sind äußere Zustände und Merkmale, die Personen gemeinsam haben, auch ein Zeichen dafür, dass sie das Gleiche denken und zusammengehören. Während umgekehrt bei Menschen mit verschiedener Aufmachung und verschiedener Lebensweise die Vermutung naheliegt, dass sie hinsichtlich der Einstellung zum Leben unterschiedlicher Ansicht sind und andere Werte haben. Die Muslime demonstrieren, indem sie sich an die religionsgesetzlichen Geboten und Sitten halten, die Präsenz des Islams in der Gesellschaft und sie geben außerdem das islamische Denken und die islamische Kultur weiter. Man sollte angesichts der großen charakterveredelnden und kulturellen Wirkung die Regeln für die äußeren Manifestationen des Glaubens verstärkt einhalten. Die westliche Welt hat zur Verbreitung ihrer Kultur, Sitten und Lebensweise mehrere große Anstrengungen gemacht. Sie präsentiert die westliche Kultur und das moderne Leben trotz seiner Mängel als einzigartig attraktiv und stellt die einheimischen Kulturen, insbesondere die islamische Kultur, als untüchtig dar, wertet das traditionelle Leben ab und zerstört seine Wahrzeichen. In seiner Propaganda lädt der Westen dazu ein, statt der reichen kulturellen Formen des Islams die Sitten und den Lebensstil des Westens zu verwenden. Jedenfalls ist es angesichts der Bedeutung der Sitten und der verschiedenen Lebensstile und ihrer Wahrzeichen und ihres Potenzials für die Übertragung von Anschauungen und Werten notwendig, die islamischen Sitten zu pflegen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.